Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
Hallo Andreas.
Hallo.
Wieder einmal sitzen wir hier zusammen und wieder einmal gehen wir in die Rebsortenkunde hinein. In den letzten Folgen hatten wir immer direkt eine einzelne Rebsorte besprochen. Aber wer schon frühere Episoden sich angehört hat, weiß, dass wir über der Rebsorte oben drüber stehend die sogenannte Sortengruppen haben und unterhalb einer Rebsorte sozusagen den Klon. Und jetzt kommen wir aus dem altfränkischen Satz und die sehr bedeutende und die wichtigste Sorte im altfränkischen Satz ist ja der Silvaner. Aber genau genommen ist das Wort Silvaner jetzt nicht bedingt oder nicht unbedingt eine bestimmte Sorte, sondern wenn wir von Silvaner in der Historie sprechen oder wenn du dich mit Silvaner beschäftigst, dann ist es eine Sortengruppe. Also viele Sorten, die man als Silvaner irgendwann mal bezeichnet hat.
Also das Problem mit den Sortengruppen, das haben wir ja eigentlich fast bei jeder alten Sorte, ja, dass es einmal Homonyme gibt, die einfach mehr, also verschiedene Sorten den gleichen Namen haben. Das haben wir beim Gamay, das haben wir beim Pinot, das haben wir bei Tresso, also ganz, ganz vielen alten Sortennamen haben wir immer mehrere Sorten, die diesen Namen haben. Meistens Gamay. Noch irgendein Anhängsel dabei. Was weiß ich, Pinot du Pernon oder was auch immer, Gamay de Dole, ja, oder sowas. Ja.
Ich meine, die Pinot, die haben wir ja schon auch in der früheren Episode schon mal durchgesprochen. Das ist sehr, sehr verwirrend auch.
Das Problem haben wir jetzt eben auch
mit den Sortengruppen
grundsätzlich beim Namen Silvaner, der auch manchmal dann noch Zierfandler genannt worden ist oder eben Österreicher. Und heute ist eigentlich übrig geblieben dieser Silvaner, den alle kennen, der grüne Silvaner aus Franken. Ja, und der hat noch eine blaufarbige Beerenvariante, das ist der blaue Silvaner, oder wenn man so will, auch der rote. Ja, also der, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man die anschaut, ist er dann mal rot und am Schluss ist er blau. Und wenn der rote viruskrank ist, dann, oder der blaue viruskrank ist, dann bleibt er rot. Und das ist also einfach ein Übergang, den Rot-Silvaner. Ich wüsste nicht, dass es den wirklich gibt. Ja. Also irgendwann ist der auch blau.
Die Thematik mit diesen Farbvarianten bei so einer Sorte haben wir zum Beispiel auch in der früheren Episode beim Riesling mal genau
schon gehabt.
Durchgespielt.
Beim Pinot kennt es ja jeder mit dem Ruhländer und dem Weißburgunder. Und so gibt es eben auch den blauen Silvaner beim grünen Silvaner. Und interessanterweise, also ich hatte so einen Bestand, die Saale Unstrut, da wusste ich, der ist 1920 gepflanzt worden und mehr oder weniger auch schon gepfropft. Also war gepfropft, bloß dass die in Saale Unstrut dann halt die Pfropfstellen ziemlich tief im Boden eingraben wegen dem Frost. Und dann denkt man auf den ersten Blick, es ist wurzelecht, aber am Schluss doch nicht wurzelecht. Aber in dem Fall war es jetzt halt Pflanzjahr 1910 oder 1920 und es war alles schön säuberlich gepfropft und es war wahrscheinlich auch einfach fröhlich Silvaner, der erste Silvaner-Klon, den es da gab. Aber wenn man dann durchging, 100 Jahre später quasi, waren 5 oder 7% Silvaner drin. Ja. Also kann man ja dann ausrechnen auf 100 Stock. Das heißt, in der Zeit, wo diese Bestände standen, diese 100 Jahre, sind halt ein paar Stück mutiert von grün zu blau. Wobei das Blau dann letztendlich bloß eine Farbnuance ist. Also es wird aus dem blauen Silvaner, der mal grün war, vorher keine Rotweinsorte, sondern eben allenfalls eine Sorte, wo man einen Tick mehr Gerbstoffe vielleicht drin hat oder Flavonoide oder was auch immer. Also nichts.
Vielleicht in ganz, ganz reifen Jahren, das hat man auch beim Grauburgunder, so, kann so ein kleiner Farb, äh, Rosé-Farbansatz mal entstehen.
Ja, wie beim Grauburgunder auch. Genau. Das hängt ein bisschen vom Jahr ab. Oder auch beim roten Traminer kennt man das, ja. Hm. Und auch beim roten Riesling. Also man muss ihn schon lange auf der Maische liegen lassen, ja, um da irgendwie Farbe reinzukriegen. Und dann schmeckt er in der Regel auch eher, nicht mehr besonders gut, sage ich mal, wenn er lange auf der Maische lag, weil dann doch irgendwie die Phenole und was auch immer da noch drin ist, durchschlagen. Aber es gibt keinen richtigen Rotwein. Und wenn man dann aber in die Historie schaut, dann ist sehr oft vom Blauen Silvaner die Rede tatsächlich, aber es bezieht sich immer, und das kann man dann auch wirklich ohne Zweifel feststellen, immer auf richtige Rotweinsorten.
Also Blauer Silvaner als richtige Rotweinsorte.
Ja, der Gock war der Einzige, der den heutigen Blauen Silvaner auch beschrieben hat als Farbvariante vom Grünen, und alle anderen Blauen Silvaner waren Rotweinsorten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und interessant ist immer, dass also der Blaue Silvaner verglichen worden ist mit dem Arps, dem Gläfner und dem Möhrchen, und der Blaue Silvaner, die vier, waren, wo der Metzger dann schreibt, der Johann Metzger 1827, ja, die Sorten sind schwer zu unterscheiden und oft verwechselt worden und keiner weiß so richtig, wenn man andere Literatur liest, welche Sorte eigentlich gemeint ist unter diesem Namen und so weiter. Und der Metzger hat also diese vier Sorten für eigenständig gehalten, aber manche haben einfach dann diese Namen auch benutzt vom Pinot. Und es gibt ja diesen Namen aus dem Jura, Savagne für den Pinot, der aber eigentlich für den Traminer mal ausgedacht war. Und es gibt auch den Salvagne aus dem Jura, und es gibt Salagne, also wo sie das V und das U oder das U weggelassen haben, Salagne. Also das sind alles so Abwandlungen von letztendlich Silvaner. Ja? Also Salvagne heißt nichts anderes als Silvaner. Aber in dem Fall ist der Salvagne aus dem Jura tatsächlich ein Pinot. Allerdings ein rundblättriger Pinot, also nicht unser typischer Pinot mit drei- oder fünflappigen Blättern, sondern ganz runde Blätter, wieder ähnlich wie der Arbst, aus dieser Burgundergruppe, aber eben nochmal unterschieden vom Arbst durch andere Merkmale. Nicht so behaart, also eher fast kahl. Arbst ist ja stark behaart. Aber irgendwie offensichtlich waren diese rundblättrigen Pinots, die ja wahrscheinlich gar keine Pinots waren, ne, sondern fränkischer Burgunder und all diese Burgundersorten, die dann irgendwann später einfach dem Pinot zugeschlagen worden sind, die waren auf jeden Fall schwer zu unterscheiden. Und innerhalb dieser Silvaner-Gruppe ist tatsächlich so, dass es also schwierig ist, also wenn man zum Beispiel Literatur liest vom Bodensee, wo immer dieser Silvaner zum Beispiel für Bodmann oder für Friedrichshafen, oder also diese Ecke da am Untersee, am Überlinger See erwähnt worden ist, ist wirklich schwierig, jetzt aus der Literatur herauszulesen, welcher Silvaner war jetzt da eigentlich, welcher blaue Silvaner war da eigentlich gemeint. Und schon der Sprenger, sobald das auch Sprenger 1766, hat schon davon geredet, dass die Silvaner vom Bodensee quasi eine Katastrophe waren, weil sie alle gleich aussehen vom Blatt her. Und man dann wirklich bis zum Herbst warten müsste, bis man die dann an den Trauben oder an der Reifung oder am Reifezeitpunkt oder was auch immer unterscheiden kann. Ja? Also das sei eine Familie quasi, eine Sortenfamilie mit mindestens sechs Sorten und die man schlecht unterscheiden kann. Und tatsächlich, wenn man die Sorten jetzt aus der heutigen Sicht, also ich habe insgesamt 10 blaue Silvaner mittlerweile identifiziert.
Also 10 blaue Rotweinsorten.
Ja, die diesen Namen Silvaner tragen, also nicht ausschließlich tragen, aber eben auch.
Wie gesagt, die haben nichts mit dieser Farbmutation des grünen Silvaners zu tun.
Wenn man die dann kennt und sie, also wenn man weiß, wie die aussehen, dann sind die sich tatsächlich brutal ähnlich. Ja? Und in dem Zusammenhang versteht man dann einfach auch, warum die ständig verwechselt worden sind und weil sie einmal im Mischsatz waren, das wie immer. Und weil eben dann, je nachdem, wer gerade irgendwo Mischsätze wohin verschoben hat, ja, mal die Sorte, mal die andere Sorte, verschoben worden ist. Ne? Und interessant ist auch, dass also viele von diesen Sorten, wahrscheinlich nicht alle, aber viele doch mit dem Süßschwarz in Verbindung stehen, als Muttersorte. Und also quasi Süßschwarz als Stammsorte quasi und dann eben Sorten, die entweder direkt von ihm abstammen oder zumindest mit ihm verwandt sind auf die eine oder andere Art. Wie genau, ist dann auch nicht ganz klar. Aber doch irgendwie ein gemeinsamer Genpool da ist, wo man sagen kann, das sind jetzt die blauen Silvaner und es ist tatsächlich eine Verwandtschaftsgruppe. Gut, und beim Süßschwarz wissen wir ja auch, der hieß also blauer Zierfandler oder hieß auch blauer Österreicher in Franken zum Beispiel. Also da ist die Richtung schon mal ganz klar vorgegeben.
Was sagt da zum Beispiel Silvaner Österreicher?
Ne? Silvaner wird ja auch immer in Zusammenhang gebracht mit Transsilvanien. Und tatsächlich gibt es auch Orte, die heißen Silvan. Also zum Beispiel in Rumänien gibt's die. Aber auch zum Beispiel in der Türkei, also im Hethitischen Reich, gibt es einen Silvan oder auch im Iran. Also man kommt da relativ weit wieder nach Osten in den Orient. Und ja, vom Süßschwarz sage ich jetzt mal, wissen wir ja, dass er zumindest ein Zentrum in Transsilvanien hatte, weil auch der Heunisch, also da sind die ja quasi in Nachbarschaft gestanden, Süßschwarz, Pinot und Heunisch. Und viele von den Sorten, die aus diesem Sortenpool stammen, sind wahrscheinlich nicht bei uns entstanden, auch nicht am Bodensee, sondern ursprünglich in den Karpaten und sind dann halt möglicherweise mit deutschen Siedlern, aber vielleicht auch mit Wenden und Franken und wer da mehrere Slowen, all die Völker, die dann irgendwann mal nach Westen gewandert sind, Bayern, sind sie vielleicht dann nach Westen gebracht worden. Ja, also ganz genau wissen wir das nicht. Kann man nur vermuten. Ja. Aber wenn man es jetzt mal durchgeht, das ist ganz spannend manchmal. Also wir haben einmal die Kernsorte Süßschwarz, der blauer Zierfandler oder blauer Silvaner hieß. Mehr Zierfandler eigentlich als Silvaner. Und dann haben wir eine Abbildung von einem blauen Silvaner, Le Silvan Bleu, bei dem Herrn Kerner, den wir schon mal ein paar Mal hatten, jetzt auch bei unseren Franzosen und bei anderen Sorten, beim Kleinberger, der Hofmaler vom Herzog von Württemberg, der also diese Sortensammlung vom Herrn Bilfinger quasi dokumentiert hat, über die wir sonst wenig wüssten, ja, weil es gibt ein bisschen Text dazu, ja, weil die Sorten halt auch in den Sortimenten standen, vom Herrn Kortum zum Beispiel, aber die eigentlichen Bilder stammen halt vom Herrn Kerner, aber der hat keinen Text dazu geschrieben, also man muss das dann schon irgendwie so mosaikartig zusammensetzen, um damit was anfangen zu können. Und man muss auch die Sorten kennen, also jemand, der die Sorten nicht kennt, der findet die Bilder vielleicht ganz hübsch, aber mehr kann er damit nicht anfangen, das ist einfach so. Ja. Also es braucht Experten mit Erfahrung, damit da überhaupt was mit dieser Sammlung anfangen kann. Und es ist auch tückisch, weil halt zum Beispiel Le Muscat Blanc, der da abgebildet ist, ist halt kein weißer Muscateller, sondern Goldmuscateller. Ja? Und das muss man halt sehen. Und wer das nicht sieht, wird auf die falsche Fährte geführt. Und so ist es mit vielen Sorten so. Ja? Also manche Leute haben auch noch nicht gemerkt, dass Le Kleinberg eben kein Elbling ist. Ja? Ja. Haben sie auch schon gemerkt.
Aber kann man in einer unserer Episoden sich genauer anhören. Ja,
also es gibt auch den Die nehmen dann diese Farbtafel als Beleg für den Elbling, ja, und merken irgendwie nicht, dass ein Elbling ganz anders aussieht. Ja, aber das stört dann wieder niemand.
Es ist auch sehr schwierig. Also deine Fähigkeit, ja, gut, die Sorten sein, so genau zu differenzieren, das ist nicht was, jedem gegeben.
Was da zum Beispiel in so manchen öffentlichen Katalogen zugeordnet worden ist als historische Farbtafel, das ist schon schmerzhaft, sage ich mal. Also für mich. Ja. Gut. Also wir haben einmal den Süßschwarz als blaue Silvaner, dann haben wir als Kernsorte eigentlich, ja, als Stammsorte, dann haben wir diesen Le Silvan Bleu, den der Herr Kerner abgemalt hat. Und wenn man den versucht zu identifizieren, dann kommt man eigentlich zum Schluss, dass es ein Tauberschwarz ist. Und Tauberschwarz ist ja ein Kind vom Süßschwarz mit dem Heunisch, also insofern passt das. Mhm. 100% sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, ja, aber sagen wir mal 99%, das reicht eigentlich auch. Und dann hat der Herr Metzger und auch der Babu von diesem blauen Silvaner geredet, der da irgendwie im Zusammenhang mit den Burgundern und den Pinots stand. Und da habe ich mir auch überlegt, was er da eigentlich gemeint hat tatsächlich unter blauem Silvaner, bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das dieser blaue Silvaner gewesen sein muss, der in Frankreich immer Morion ou Pinot genannt oder Pinot ou Morion de Paris zum Beispiel genannt worden ist. Da hat man irgendwie den Pinot und den Morion miteinander verbandelt, aber letztendlich ist es die Sorte, die tatsächlich als Morion de Paris zum ersten Mal abgebildet worden ist und dann 50 Jahre später wieder auftaucht als unter dem Namen Drouin oder Drouin oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, oder Drouin, irgendwie so ähnlich, bei dem Herrn Guichet, der diese Monographie über die Champagne geschrieben hat, 1905. Und da ist sie auch abgebildet. Das war die andere Uhr. Da ist dieser Drouin abgebildet und tatsächlich kann man da halt sehen, das ist also diese Sorte, die früher der Herr Audard 1854 als Pinot bezeichnet hat. Und aber eben dieser Pinot, der runde Beeren hatte und kahle Blätter. Oh, oh. Und nicht eben unser Pinot oder sonst irgendein Pinot. Ja, also das war aus dieser Gruppe, klassische Gruppe Pinot mit kahlen Blättern, so wie eigentlich alle blauen Silvaner, die hier auf die noch kommen, die ich mir da zusammengesucht habe, alle ein Merkmal teilen. Und das ist eben das Merkmal, dass sie ganz kahle Blätter haben. So ähnlich wie der Silvaner eben.
Ja. Und runde Beeren.
Es kann schwanken, entweder rund oder oval, ja, je nachdem. Also Süßschwarz hat ja ovale Beeren und beim Tauberschwarz geht es schon sehr ins Runde oder bei anderen Sorten geht es ins Runde. Aber das Merkmal ist eigentlich, dass sie kahle Blätter haben und dass sie auch mal ungelappt sein können oder auch mal fünflappig, aber immer nur kurz eingeschnitten, also nicht jetzt so sehr tief gebuchtet.
Man muss wissen, dass wenn du dann von einem Pinot sprichst, dass es nichts mit dem zu tun hat, was wir heute als Pinot im Glas haben.
Und weil der Metzger so brutale Probleme hatte, die vom Kläfner von den anderen Sorten zu unterscheiden, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er wirklich die französischen, diesen französischen Pinot mit den kahlen Blättern gemeint hat, weil er beschreibt auch diesen blauen Silvaner als kahlblättrig, im Unterschied zum Kläfner zum Beispiel, der wollige Blätter hatte, oder auch zum Arps, der noch wolligere Blätter hatte. Aber es muss ja eine gewisse Grundähnlichkeit vom Blatttyp her gegeben haben, sonst wären die ja nie verwechselt worden. Und das kann eigentlich nur dieser Treuen gewesen sein, der eben 50 Jahre früher noch Pinot oder eben Morion geheißen hat. Und passt eigentlich vom Außen her sehr gut auch in diese Silvaner-Gruppe rein. Also insofern hatte der da sicherlich auch seinen Platz. Dann gibt es den blauen Silvaner, von dem der Herr Trummer aus Österreich immer geredet hat. Und der hat immer gesagt, er hat immer so viel blaue Silvaner vom Barbo gekriegt und das waren alles Affentaler. Ja. Und man kann also von ausgehen, dass auch ein Affentaler natürlich dabei war. Ja, und wenn man einen Affentaler kennt, der sieht im Prinzip auch so aus. Ja, so ein leicht gelapptes Blatt, mehr oder weniger. Also, und in der Regel auch fast kahle Blätter oder so gut, also borstige Blätter, aber eben wenig wollig. Und dann gibt es aber auch noch eine Abbildung, interessanterweise, vom blauen Silvaner, die Kreuzerbrüder gemacht haben in Maribor. Ja, die haben ja im Grunde alle Sorten von, oder fast alle Sorten, die der Thoma beschrieben hat, aus der Steiermark. Also Steiermark war damals Slowenien, also die österreichische Steiermark natürlich, aber Slowenien hat dazugehört. Historische Steiermark meine ich jetzt. Ja. Und das Zentrum der Weinforschung war in Maribor, also Marburg. Und da gab es ein großes Sortiment, wo der Trummer eben seine Sorten da auch beschrieben hatte. Und da gab es dieses Brüderpaar, diese Kreuzerbrüder, die diese wunderschönen Farbtafeln gemacht haben von diesen Sorten im Sortiment. Und die haben den blauen Silvaner abgebildet. Und der sieht auf den ersten Blick tatsächlich wie ein Affentaler aus. Und bin auch mal am Anfang davon ausgegangen, ja, der Trummer hat den für einen Afftaler gehalten und im Prinzip sieht er auch wie ein Afftaler aus, bis ich dann vom Thierry Lacombe ein Foto gekriegt habe von Petit Béclin aus dem französischen Jura. Und da war irgendwie klar, dass dieser blaue Silvaner nicht der Affenthaler war. Na, ganz typisch sah er dann doch nicht aus, sondern eben Petit Béclin aus dem französischen Jura. Ja. Und die Sorte ist ja bislang bloß bekannt aus dem französischen Jura. Tatsächlich wird da noch in kleinen Mengen angebaut. Gibt da einen ganz guten Wein, was man so hört. Aber dass das ein blauer Silvaner war vom Bodensee, das wusste bislang einfach niemand. Ja, und das ist jetzt wirklich interessant, weil der Trummer den, beziehungsweise diese Maler da, diese Kreuzerbrüder, haben den abgebildet. Ja, und diese Abbildungen sind so fotorealistisch, und, dass man also, wenn man die Sorte kennt, das eigentlich sofort erkennt. Bloß muss man den Petit Béclin halt mal gesehen haben. Ja, also, er ähnelt aber sehr dem Süßschwarz, ja. Er hat aber ein bisschen spitzere Zähne und so weiter und ein bisschen andere Traube. Aber so kommen auf einmal Sorten ins Spiel, allein durch die Ampelographie.
Ja, die man da gar nicht verortet.
Die man gar nicht irgendwie bislang gekannt hat, weil man sich die Tafel noch nie ernsthaft angeguckt hat. Ja. Ich bin ja der Einzige, der wirklich versucht, anhand dieser Tafeln die Sorten zu erkennen, ja. Wer macht das schon? Und wer kann das? Ja, also gibt es nicht viele Leute. Auf jeden Fall ist da der Petit Béclin abgebildet und dann habe ich geguckt, ja, kann das sein? Und tatsächlich, also zumindest was die Allele angeht, die in den Datenbanken verfügbar sind, gibt es eine starke Verwandtschaft zum Süßschwarz. Ja, also nicht ganz 50% offensichtlich, aber doch ein Haufen Allele, die diese beiden Sorten miteinander teilen. Ja, also die Verwandtschaft ist auf jeden Fall da. Gut, dann haben wir den Salanier aus dem französischen Jura, was auch mit diesem Wort Salvanier in Verbindung steht. Und das ist eine Sorte, die eigentlich kaum jemand kennt, außer wenn man die Schweizer Sorten kennt oder die Sorten aus dem Savoy. Das ist eine Sorte, die der Herr Pulliat als Robin Noir beschrieben hat aus dem Savoy, aber eben auch am Neuenburger See und am Genfer See und so, also in diesem klassischen Jura-Bereich im Anbau war und heute auch in den Sortimenten in der Schweiz erhalten wird, als autochthone Schweizer Rebsorte. Und dieser Jura-Bereich hinterm Jura-Kamm ist ja eigentlich insofern interessant, weil das ein echtes Trockengebiet ist, so ähnlich wie die Pfalz hinterm Kamm vom Pfälzerwald. Ja. Also Jura ist ja eigentlich ziemlich regenfeucht, das ist ja der Westhang, wo die quasi Fortsetzung von den Alpen, wo sich die Winde, die durch Frankreich wehen, quasi zum ersten Mal abregnen, aber hinterm Kamm ist es eben trocken. Ja, das ist im Regenschatten so ähnlich wie der Kaiserstuhl, das Hufeisen vom Kaiserstuhl oder auch die Vogesen, also Colmar und diese Ecke, die profitieren davon, dass es eben so um die 500 mm Niederschlag hat und nicht mehr. Ja, und der Weinbau nicht im Regen versinkt sozusagen. Und in den Gebieten waren eben auch diese Sorten dann ansässig. Und interessanterweise gibt es halt in der Schweiz auch noch einen echten Klon von Pinot, der heißt dann Salvanier, ja, also wo auch dieser Wortsinn drin ist. Und das ist in dem Fall eben dieser rundblättrige Klon, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der genotypisch ein Pinot ist, aber eigentlich ein sehr untypischer Pinot, auch wenig Behaarung hat, also im ersten Blick könnte man den mit dem Arbst verwechseln, aber er unterscheidet sich halt vom Arbst, dass er fast kahle Blätter hat und nicht diese typische starke Wollbehaarung, die eben der Arbst hat. Und dann habe ich noch beim Blättern zwischendurch mal gesehen, dass auch in Ungarn ein Silvaner beschrieben worden ist, ein blauer. Der heißt in dem Fall Kek Silvani. Und wenn man den sich anguckt, dann denkt man, oh, das ist ein Süßschwarz, oder? Und dann haben aber die Ungarn immer noch die Blüte abgebildet auf ihren Farbtafeln. Die haben ja alles abgebildet, was irgendwie wichtig war, die Knospen, die Triebfarbe, alles Mögliche und eben auch die Blüte. Und diese verdammte Blüte ist eben nicht weiblich wie beim Süßschwarz, sondern hermaphroditisch. Ja, also es muss noch in Ungarn zumindest oder in Österreich eine Sorte geben, die auch Blauer Silvaner heißt, dem Süßschwarz brutal ähnelt, aber eben weiblich ist. Ja.
Nicht
weiblich ist. Und die kenne ich jetzt persönlich noch nicht, aber die muss es irgendwie auch noch geben. Und dann, als ich auf der Krim war, ich war ja vor ein paar Jahren auf der Krim, habe da 10 Tage in diesem ehemals sowjetrussischen Sortiment verbracht. Und eine meiner Fragestellungen, die ich da lösen wollte, war, dass ich mir möglichst viele Sorten aus Europa angucken wollte, die die Katharina die Große irgendwann so um 1800 oder ein bisschen später, vielleicht ein bisschen früher, aus Europa auf die Krim importiert hatte. Ja, kurz nachdem die Krim von den Russen erobert worden ist, haben die da angefangen, ein Sortiment aufzubauen oder irgendwie Weinbau zu kultivieren und haben ihr erstes Sortiment auf der Basis europäischer Sorten aufgebaut. Heute enthält das Sortiment Sorten aus Jugoslawien, also aus dem ganzen Ostblock, bis rüber nach Kirgisistan und Tadschikistan, also überall Kasachstan, überall, wo die Russen halt ihre Finger im Spiel hatten als Sowjetunion oder eben als Blockstaaten, auch jugoslawische Sorten, was auch manchmal ganz interessant ist, aber eben auch diesen alten Satz aus dem frühen, also um 1800, sage ich jetzt mal.
Ich meine, das ist interessant für dich, weil da hast du Genetik und Namen, was und noch damals so war, ne?
Und die haben da noch ihre originalen Namen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und da war zum Beispiel eine Bodensee-Traube, wo ich auch lange immer überlegt habe, was waren das jetzt wieder? Ja, ich habe schon vermutet, so Richtung Affenthaler, es kann eigentlich nur ein Affenthaler gewesen sein. Und tatsächlich in diesem Margaret-Sortiment war die Bodensee-Traube ein Affenthaler. Ja, und das ist schon irgendwie spannend. Und blöderweise gab es in dem Sortiment im Margaratsch auch noch einen blauen Silvaner. Ja. Und ich dachte, ach ja, das wird schon irgendwas sein, was du kennst, aber nee, es war kannte ihn nicht. Ja. Hab den vorher noch nie gesehen, auch rundes Blatt, kahle Blätter, total kahle Blätter. Sehr Silvaner-ähnlich von der Art her, aber insgesamt noch vom Blatt her zäher, so, ne? Also nicht so.
Also hier nochmal kurz rein, Silvaner ist unbehaart, rotblättrig.
Ja, ja, also das ist genau. Also Silvaner hat unbehaarte
Blätter. Der Weiße.
Ja, und hat dem auch so von der Form und so ein bisschen geähnelt, aber das Blatt war insgesamt sehr ledriger, so von der Art her. Und natürlich waren es richtig blaue Trauben, also Rotweinsorte, und es war ziemlich klumpige Trauben. Also eine Art von Traube, sehr, sehr, ja, so pyramidalisch irgendwie, sehr dichtbeerig, hellblau, also so mit einem starken weißlichen Duft, der die Trauben dann so blau erscheinen lässt. Und ja, dann stand ich erstmal da und dann kam ich zurück und habe wieder rumgeblättert, weil ich ja viel in der Schweiz gearbeitet habe und die ganze Schweizer Literatur mittlerweile auch aufgearbeitet habe, bin ich auf eine Farbtafelsammlung gestoßen mit Schweizer Rebsorten, die heißt das so, Schweizer Rebsorten. Die ist dann so überdimensionierte Farbtafeln von diesen Schweizer Rebsorten, wo der Riesling abgebildet ist, oder der grüne Silvaner oder Merlot und Arvin und so Sachen halt. Aber eben auch der blaue Burgunder. Wenn man dann geguckt hat, blauer Burgunder, also erstens Feststellung, kein Pinot. Ja, was schon mal ziemlich interessant ist, weil der Blauburgunder der Schweiz ist ja heute ein Pinot. Ja. Und das Spannende war halt, dass dieser blaue Burgunder auch aufgrund der Traube und allen typischen Merkmalen, die er halt hat, genau dieser blaue Silvaner aus Magaratsch war. Ja. Also diese Rolle hat früher offensichtlich, diese Sorte blaue Silvaner aus Magaratsch, wo sie überlebt hat offensichtlich in der Schweiz und im ganzen Bodenseegebiet nochmal eine spezielle Rolle gespielt. Und das Spannende an der Sorte ist wiederum, dass sie wirklich dieses kreisrunde Blatt hat, was eigentlich typisch war für die Burgundersorten, die der Gock beschrieben hatte. Ja, der Gock hat ja die Burgundersorten quasi von den Kläfnern abgegrenzt und hat eben gesagt, dass diese Burgundersorten kahle Blätter haben und die Gläfner behaarte Blätter. Ja, und heute gibt es eigentlich bloß Burgunder, die behaarte Blätter haben, weil halt immer der Pinot am Schluss drunter verstanden worden ist. Ja. Und das ist eben wahrscheinlich der originale blaue Burgunder mit den kahlen Blättern, ja, der da offensichtlich nur in Magarac überlebt hat. Leider ist es mir nicht gelungen, da Ableger von zu machen oder sonst irgendwas. Also der steht da irgendwo immer noch auf der Krim, sehr wahrscheinlich, aber eben aktuell ja, außerhalb unseres Zugriffsbereichs,
momentan,
sage ich mal.
Momentan ein bisschen ungünstig.
Ja. Aber interessant war einfach, dass das selbst in einer Farbtafelnsammlung aus der Schweiz, und die war gar nicht alt, also die, ich weiß gar nicht, wann die entstanden ist, in den 50er Jahren oder so, ja, haben die Maler diese Sorte gemalt. Und die hatten als Vorlage eben nicht den Pinot, sondern diesen blauen Burgunder aus Magarac. Und das ist schon fantastisch. Ja. Und ja, und dann gibt es noch einen blauen Silvaner. Das ist dann auch wieder eine Geschichte für sich. Der ist abgebildet beim Barbe und Metzger im Atlas 1836. Und die Sorte, die da abgebildet ist, die steht am JKI unter dem Namen Bettlertraube.
Also Julius-Kühn-Institut.
Ja, unter dem Namen Bettlertraube, hat aber jetzt eigentlich mit der blauen Bettlertraube nichts zu tun, sondern es hat einfach eine Bezeichnung von diesem Klon, der da steht. Genetisch ist es ein Affentaler, aber er sieht nicht aus wie ein Affentaler, sondern hat auch ein fast ungelabtes Blatt. Und auch die Beeren sind nicht so oval wie beim Affentaler, sondern gehen eher ins Rundliche. Und genau diese Sorte ist eigentlich abgebildet auf dieser Farbtafel vom blauen Silvaner, sodass man eigentlich daraus schließen kann, dass dieser, wir hatten einen Affentaler ja vorhin auch schon mal, ja, dass also dieser falsche Affentaler oder Affentaler-Genotyp, der aber nicht wie ein Affentaler aussieht, also nicht wie ein typischer Affentaler aussieht, dieser blaue Silvaner vom Bodensee war, der auch Bodensee-Gläfner hieß, bezeichnenderweise, weil halt das Blatt so ein bisschen in diese Gläfner-Richtung geht. Ja. Und so haben wir jetzt insgesamt, wenn ich es richtig zusammengezählt habe, 10 verschiedene blaue Silvaner, die offensichtlich alle im Mischsatz mal importiert worden sind, von woher auch immer, wahrscheinlich aus Transsilvanien oder noch weiter her, und dann halt irgendwo als Gruppe quasi, Gruppe der blauen Silvaner, zusammen noch mit anderen Sorten, die vom Bodensee berichtet sind, zum Beispiel die blauen Elblinge, die auch eine Gruppe waren, oder eben Gamme oder sonst irgendwas, oder weiße Elblinge oder so, die da eben da im Anbau waren und von denen wir heute eigentlich so gut wie nichts mehr wissen. Ja?
Oder sie falsch zuordnen.
Oder sie falsch zuordnen oder eben immer diese Primitivisierung ausführen, dass alles Pinot war. Ja. Also das ist ja das Primitivste und Dümmste und Blödste und Falscheste überhaupt. Ja. Aber es sind in diesen, also gerade zum Beispiel Petit Biclon ist eine Sorte, die habe ich mir jetzt organisiert, die wächst ziemlich gut im Moment, ist ziemlich spannend. Dieses Jahr habe ich den ersten Ertrag davon, bin mal gespannt, wie die sich macht. Und mal sehen, wie das dann mit der Sorte weitergeht. Auf jeden Fall ist das eine spannende Sorte. Und bei den anderen Sorten müsste man halt mal gucken, wie man die organisieren kann. Also interessant ist eigentlich bloß dieser blaue Silvaner Magarac. Aber wie man an den momentan rankommt, weiß ich nicht. Da müssen sich dann andere drum kümmern.
Gut, wir haben unseren Süßschwarz noch.
Wir haben unseren Süßschwarz, ja.
Als blauer Silvaner.
Den Tauberschwarz natürlich, aber es sind nicht alle Sorten, wir haben auch den Affentaler noch,
ja.
Oder? Ja, also es sind nicht alle Sorten ausgestorben. Aber interessant ist, dass doch viele auch zu diesem, also dieser blaue Silvaner zum Beispiel aus Magarac, den habe ich dann nochmal gefunden in einer anderen Abbildung, in diesem Via la Vermorel, 1901 bis 1910, also das Standardwerk überhaupt der Ampelographie, ja, in Frankreich. Und da ist er auch als Affentaler abgebildet. Ich habe mich immer an diesem Affentaler gestört, weil es einfach nicht aussieht wie ein Affentaler. Und nachdem ich blauen Silvaner aus Magarac gesehen habe, war klar, das ist also eigentlich der blaue Silvaner, der in der Schweiz blauer Burgunder hieß. Und Affentaler ist insofern auch interessant, weil ja dieses Bühl, also dieses Affental bei Bühl ja überhaupt extrem bekannt war für Rotweine.
Das heißt aber jetzt also für die Schweizer, dass sie die falsche autochthone Rebsorte haben.
Im Prinzip schon, ja. Aber gut, ist ja bei uns auch so.
Also manche, ja, bei uns auch. Die badendischen Winzer, ja, müssen sich also auch langsam mal an den Kopf fassen.
Dieser älteste Pinot de la Bourgogne, von dem immer die Rede war, der nur so extrem ertragsarm war und nur 15 Hektoliter auf den Hektar gegeben hat, den habe ich sehr wahrscheinlich ein Exemplar in Saale-Unstrut gefunden und der ist ja fast steril, also das ist wirklich so. Aber wenn man weiß, wie er aussieht, dann weiß man auch, dass er brutal viel Ähnlichkeit hat mit unserem sogenannten Fränkisch Burgunder, der eigentlich der echte Spätburgunder ist, ja, dass man die Sorten auch leicht verwechseln kann und dann wird manches so klar, auch diese Unterscheidung zwischen späten Burgunder und früheren Burgunder, weil dieser Klon im Burgund, der war relativ früh in der Reife, also ähnlich wie der Pinot und hieß an der Côte Chalonnaise, hieß er Giboudot und unser fränkischer Burgunder hieß Giboulot, habe ich mittlerweile auch rausgekriegt. Ich dachte am Anfang, die Sorten wären identisch, aber mittlerweile habe ich es verstanden, wie es wirklich war. Ja, dieser Burgunder, also dieser Giboudot aus Burgund hat kleine Trauben, unser hat etwas größere Trauben. Also das passt alles super zusammen. Vom Blatt sind sie fast nicht zu unterscheiden, deswegen hat man die auch beide Frank Pinot genannt. Also das irgendwann schließen sich dann alle Kreise letztendlich, wenn man es mal also durchblickt hat, diese Geschichte.
Na gut, bei den Top-Rotweinsorten ist halt oftmals unser fränkischer Burgunder dann mittendrin. Ne? Der ist dann ein fester Bestandteil.
Ja, war eigentlich so wahrscheinlich sogar die Hauptsort. Ja? Also so wie ich das mittlerweile sehe, weil er taucht immer wieder auf unter verschiedenen Namen, aber letztendlich auch als Kläfner aus Württemberg, das war halt der Kläfner überhaupt. Ja? Und da war nicht Früh und da war auch nicht Pinot, ja? Und da war auch nicht Schwarzriesling.
Und ja. Ich meine, den werden wir irgendwann nochmal
als eigene Sorte voll beschäftigen. Aber es gab eben noch dieses Pedant, eben, was man schwer unterscheiden konnte, diesen Pinot de la Bourgogne mit den geringen Erträgen, der fast das gleiche Blatt hat, aber eben die kleine Traube und etwas frühere Reife. Ja. Das habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, weil ich immer dachte, es sind die gleichen. Ich habe nicht verstanden, warum der so eine kleine Traube hatte, weil eigentlich ist die Traube größer. Aber mittlerweile, wenn man dann diese Sorte mal ein paar Jahre lang beobachtet hat, diese unfruchtbare Burgundersorte, dann versteht man eigentlich, dass das dieses Paar war. Ja. Und die beide eben diesen verwechselten Namen Frank Pinot hatten, ja, weil sie fast das gleiche Blatt haben. Und naja, und also es ist schon immer wieder unfassbar, wie verschüttet Rebsortengeschichte ist. Ja? Ja. Wie viele Sorten da eine Rolle gespielt haben und wie viele am Schluss noch übrig geblieben sind, das kann man eigentlich fast nicht fassen.
Das ist natürlich auch, wenn man auch jetzt dir jetzt zuhört, das ist ja irrsinnig verwirrend. Das ist ja immer wieder eine Namensflut. Es sind nur ganz geringe Merkmale, worin sie sich unterscheiden. Ich meine, am Schluss sind es andere Sorten, es ist ein anderer Wein, es ist eine andere Reifezeit, das ist was anderes. Sie sind zwar optisch durchaus sehr nah, aber sensorisch dann sehr verschieden. Und das sind so Dinge, wo man einfach sie dann doch differenzieren muss, weil uns geht es ja am Schluss um den Wein. Und dann ist man halt, wenn man halt eine minderwertige Sorte glorifiziert, ist man halt sensorisch da eigentlich auf dem falschen Weg. Ne? Und das tut ja dann auch, das macht ja auch den Winzer das Leben schwer. Die könnten es ja viel leichter haben, wenn sie mit dem echten späten Burgunder arbeiten würden, weil er eine ganz andere Vorteile hat, beziehungsweise nicht die Nachteile des echten späten Burgunders. Aber das ist nun mal so, dass wir da jetzt eigentlich mit diesem Durcheinander leben müssen und unser Weinbau, so wie er heute ist, nun mal auch sich dahingegen nicht schnell wenden wird, sondern das ist nun mal jetzt passiert in ein paar hundert Jahren, dass da einiges schief läuft. Ich meine, wir haben den Süßschwarz, der ja auch dann Burgunder und sonst was, das spielt alles mit. Affentaler haben wir auch schon die ersten Weine, wo man probieren kann. es sind alles andere Weine. Ne? Es ist alles andere Weine. Und der fränkische Burgunder ist was anderes und der schwarz-blaue Riesling ist was anderes. Und so wären auch Petit Béclan ist was anderes. Das sind alles eigenständige Individuen. Und werden aber, wenn man das da so in deinem 30-40-minütigen Abhandlung, geht es da kreuz und quer namenstechnisch. Ne? Es geht rüber, nüber, vorwärts, rückwärts. Das ist dann
schon. Lässt sich nicht vermeiden.
Das ist schon ein bisschen schwierig. Aber es ist es wert, sich einmal damit zu befassen, um das zumindest mal gerade aufzustellen. Dann kann man immer noch gucken, was man macht.
Aber muss ich halt auch einfach, und das mache ich ja grundsätzlich, die Literatur immer einzeln vornehmen, muss lesen, was da steht. Ja. Muss gucken, passt das zu der Sorte, die es sein soll? Und wenn nicht, was könnte es sonst sein? Ja, und dann muss man eben die Abbildung hinterfragen, ja, und all diese Dinge, ich glaube nicht, also ich bin der Erste, dem überhaupt auffällt, dass dieser blaue Burgunder aus der Schweiz auf dieser großen Farbabbildung, ja, kein Pinot ist. Ja, bin der Erste, dem das auffällt.
Ja, das muss man sich aber,
das immer wieder faszinierend.
Was das für eine Aussage hat. Also entweder hat er dann falsch gemalt.
Nee, der hat nicht falsch. Der hat nur, also das sieht man auch an den anderen Abbildungen. Ist auch ein Räuschling drauf oder ein Burgunder oder so. Ja, also ein Pinot, Grauburgunder auch. Also die sind schon relativ naturalistisch erkennbar.
Also hat er da den damaligen Repräsentant das sauber und richtig
das dargestellt. Das blauen Burgunder so dargestellt, wie er es im Sortiment gefunden hat. Das war sicherlich auch ein Sortiment, oder? Und dann kann man noch sagen, gut, das war eine Verwechslung im Sortiment, wie oft so. Aber in dem Fall, also die Maler haben grundsätzlich nichts anderes gemacht, als das abgemalt, was da stand. Ja, auch im Via La Mer Morel, das ist auch so ein Problem, dass die Farbtafeln in nicht wenigen Fällen, sage ich mal vorsichtig, nicht die Sorten zeigen, die eigentlich beschrieben worden sind. Ja, und man da wirklich genau hingucken muss und wie jetzt beim Affenthaler habe ich ja gesagt, dieser Affenthaler, der da abgebildet ist, ist einfach kein Affenthaler, aber es ist eben diese Sorte, diese blaue Silvaner aus Magatsch. Und das muss man halt auch in der Lage sein zu merken erstmal, ja, und dann sich zu überlegen halt, was ist da abgebildet, ja, und dann muss man halt irgendwie den Kontext herstellen und dann kommt man, wenn man Glück hat, wirklich drauf, was es ist. Und manchmal halt, wenn es so exotische Sorten sind aus Algerien oder sonst woher, da fehlt mir dann auch der Bezug dazu. Ja, da hab ich nicht die Möglichkeiten, das wirklich zu hinterfragen. Ja. Aber bei den Sorten, die ich kenne, mache ich das in der Regel und das Ergebnis ist immer wieder erstaunlich. Ja. Also ist einfach so. Und selbst die Franzosen haben nicht gemerkt, also dieses Werk, Viala, ist jetzt in der dritten Auflage nachgedruckt worden und nirgends wird irgendwo ein kritisches Wort drüber verloren, dass diese Abbildung vielleicht nicht das zeigt, was sie zeigen soll. Ja, also das sind alles diese, ich weiß nicht, ja, ganze Trupps von Ampelographen sind da drüber gegangen und niemand hat mal ein Wort verloren.
Ja. Ich meine, wenn man sich die Mühe machen wollte, hier eine gewisse Ordnung reinzubringen, wäre der erste Schritt, Sortengruppen zu bilden. Also erstmal über eine Gruppierung, eine Grundsortierung frisch aufsetzen, um dann daraus wieder das entsprechend zu stellen. Das müsste man doch jetzt im, sagen wir mal, auf dem politischen Wege zumindest an versuchen zu erreichen, dass man erstmal nur was, okay, wir haben Fehler gemacht, wir wollen nicht wegschauen. Ich meine, es ist auch schwierig, weil es sind ja 10.000 Rebsorten. Das ist ja eigentlich eine Aufgabe
Kann man nur für ausgewählte Beispiele machen, natürlich.
Ja. Aber man muss erstmal anfangen, mit mehr Sortengruppen zu arbeiten und nicht über Synonyme, sondern diese Synonyme erstmal aufbrechen und sie in Sortengruppen wieder ampelografisch einordnen und darüber dann sozusagen ein neues Gerüst stellen, oder?
Ja, und man muss halt das, was ich eben als, ich komme ja aus der Botanik und ich habe systematisch Botanik gelernt und ich weiß, wie das geht einfach. Ja. Und alle anderen Ampelografen kommen aus der Agrarwissenschaft und haben mit Botanik weniger am Hut gehabt vor ihrer Zeit, wo sie sich mal mit Sorten beschäftigt haben. Und in der Botanik ist es einfach üblich, dass man Vitis vinifera nicht einfach Vitis vinifera nennt, sondern Vitis vinifera Linnae, weil da ja Linnae hat die Beschreibung, und hat den Namen vergeben. Und ich nenne meine Sorten Blau Silvaner Metzger, Blau Silvaner Trummer, Blau Silvaner Kreuzer, ja, dann Salanier Noir alias Robinard Pulia, dann Salvanier, in dem Fall Kollektion Pulli, ja, Pulli, weil da steht er halt, ja, oder Keck Silvani nach dem Herrn Nemeth, oder eben Blau Silvaner Magarac.
Immer die Referenz.
Ja, immer die Referenz, wo die entweder wo sie stehen oder wo die Quelle eben ist von den Leuten, die sie beschrieben haben. Und anders geht es nicht. Wenn ich 10 Homonyme habe, die Silvan heißen, kann ich nicht einfach einen Leitnamen Blau Silvaner kreieren und dann die ganze Literatur aufführen, weil in dieser Literatur der Name Blau Silvaner auftaucht. Ja. Ja, verstehst du? Das geht einfach nicht. Ja. Wenn ich die Sorten differenziere und im VIVC zum Beispiel wird ja nicht eine Sortengruppe beschrieben, sondern einzelne Sorten. Jede Sorte ist da definiert durch einen Genotyp, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn ich dann in der Literatur eine ganze Latte habe von 10 Sorten, die alle den gleichen Namen haben, also diese Homonyme nicht aufgearbeitet werden, ja, dann nützt mir die ganze Quellenangabe überhaupt nichts. Ja. Und wenn am Schluss noch der blaue Silvaner dahinter steht, der als Farbmutation vom grünen Silvaner.
Ja, weil jeder dieser genannten Sorten dürfte man nach dem aktuellen Weinrecht gar nicht blauer Silvaner nennen. Der ist nämlich, dieser Name ist belegt auf eine Sorte, die überhaupt nichts mit blauer Silvaner zu tun hat.
Aber man kann ja manchmal ausweichen, ja, manchmal auch nicht. Das hängt dann davon ab, was es wieder ist. Ja. Aber so grundsätzlich ist es halt, anders geht das nicht. Es gab das gleiche Problem wie beim blauen Silvaner haben wir beim Namen Pinot. Ja?
Ja, haben wir ja schon.
Es gab unendlich viele Pinots, die von verschiedenen Leuten beschrieben worden sind, die immer andere Sorten waren als der heutige. Und wenn ich dann so alle, entweder ich nehme alle Synonyme von diesen 10 Sorten und vermatscht sie zusammen zu einer, ja, wie es ja quasi gemacht worden
so ist.
Ja.
Das ist die aktuelle Vorgehensweise.
Wenn ich dann gucke, hat der Pinot hat 3 Seiten Synonyme, ja, in der Literatur, ja, die, wenn man genau hinguckt, mindestens 15 Sorten beschreiben, wenn man sie mal gelesen hat, die Originalquellen. Also entweder man arbeitet so oder man nimmt die halt wirklich auseinander, wie beim Cotta Petit Crab, da habe ich es ja auch so gemacht. Ja. Der ist in der Cotte-Gruppe untergegangen, ist aber hat ein Blatt wie ein Kott, aber kleine Trauben. Und wenn man den normalen Kott eben kennt, der hat Trauben wie ein Müller-Thurgau, sag ich mal, oder noch größer. Der hat eben keine kleinen Trauben. Ja? Und unser Cotta Petit Crab, der als Synonym erwähnt wurde vom Galle für den Kott, der hat eben diese wirklich kleinen Trauben. Ja, kleine Beeren, kleine Trauben.
Also
ja.
Der Galle hat eine großtraubige Sorte als Synonym Cotta Petit Crab genannt.
Ja, genau.
Das ist ein Widerspruch in
sich. Der Galle ist auch so ein Meister der Synthese, sag ich mal. Ja, ja, der hat manchmal 2 Sorten vereinigt, wenn er nicht sicher war, ob es jetzt verschiedene sind oder nicht. Muss man mal zugute halten. Damals gab es ja noch keine Genetik.
Aber man darf das noch nicht überprüfen.
Man
darf über den Galle nicht lachen, ne? Wir nennen Spätburgunder Spätburgunder, obwohl er frühreif ist.
Ja, also
das steht auch nicht. Ne?
Und der Galle, ich meine, dass der sich mal geirrt hat bei 10.000 Rebsorten, die er beschrieben hat, tatsächlich, ja, das ist eigentlich schon mal erlaubt, ja, also sage ich mal. Aber grundsätzlich, Galle eben auch so einer, der bei sehr ähnlichen Sorten, also wie jetzt zum Beispiel beim Béclan, Petit Béclan und beim Süßschwarz, da hat er den Süßschwarz als Petit Béclan beschrieben und abgebildet, aber es ist kein Petit Béclan, den er da beschrieben hat. Ja, also das Foto, was eigentlich den Petit Béclan darstellen sollte, zeigt den Süßschwarz tatsächlich.
Okay.
Ja, oder vielleicht auch diese komische Sorte aus Ungarn, die aussieht wie ein Süßschwarz, aber hermaphroditische
Blüten
hat. Das weiß ich nicht.
Du kennst die Blüte nicht.
Nee, ich kenne die Sorte noch nicht in Ungarn. Aber müsste ich mir mal angucken. Aber grundsätzlich und er ist dann, das hat er bei mehreren Sorten gemacht, und er ist dann so, der Petit Béclan hat tatsächlich runde Beeren und der Süßschwarz hat ovale Beeren und in der Beschreibung schreibt er Ronde et Oval. Ja.
Beides.
Also hat er einfach beide, weil er sie irgendwie nicht auseinandergekriegt hat, hat er eben beide Merkmale beschrieben. Und das muss man dann auch mal merken. Und ich habe es halt erst gemerkt, als ich den Petit Béclan wirklich mal gesehen hatte. Also ich habe ihn auch in Burgund gesehen, in dieser Sammlung, wo ich war. Und da steht er auch. Und wie gesagt, der Thierry Lacombe hat mir dankenswerterweise diese Fotos geschickt aus dem Jura. Das war auch Fotos aus diesen alten Weinbergen, die da noch im Anbau sind. Also nicht aus der Sammlung, sondern aus dem, da sieht man halt wirklich eindeutig, dass
Thierry Leconte.
Ja, ist die, wie soll ich sagen, also ich habe ihn kennengelernt noch vor 20, mehr als 20 Jahren, ja, fast 25 mittlerweile. Da war er noch der Leiter, technischer Leiter im Sortiment in Vassal in Montpellier, also in der, im nationalen Rebsortiment von Frankreich. Dann hat er erst einen Doktor gemacht, mittlerweile ist Professor und dann, nachdem der Herr Professor Boursicot, das war der Nachfolger von Galle, nachdem der jetzt das Rentenalter erreicht hat mit 62 oder sowas, ist er jetzt der Nachfolger von Boursicot und ist auch nicht mehr in Montpellier, sondern sitzt jetzt in Paris, hat irgendwie ist ganz oben gelandet und hat leider immer noch das gleiche Problem, wie er schon vor 20 Jahren hatte, dass er so viel Arbeit hat, dass er gar nicht weiß, wie er es immer, wie es lösen soll, ja, mit Familie und Kindern. Und
also im Prinzip ist er der Chef der französischen Ampelographie.
Ja, auf jeden Fall. Er hat auch diesen Lehrstuhl, den er Galle früher hatte, übernommen, und der Boursicot dann und jetzt er. Und hat jetzt einen Nachfolger Montpellier, also eine Frau ist das scheinbar, die kenne ich aber nicht. Und ja, also das ist ein bisschen schade, weil die eigentlich guten Ampelographen, auch der Boursicot war ein wirklich guter Ampelograph mit fotografischem Gedächtnis, zweimal phänomenal, wenn man den mal erlebt hat, die sind dann irgendwann hochbefördert worden, natürlich auch finanziell. Ja.
Steht ihnen ja zu.
Aber da haben sie dann keine Ampelographie mehr gemacht. Ja. Und Thierry hat jetzt einen Lehrstuhl und hält irgendwelche Vorlesungen, aber er ist nicht mehr an der Forschung, so wie ich jetzt. Ja. Mhm. Also ich hätte diese Karriere überhaupt nicht machen wollen. Ja. Ich bin eigentlich ganz, ganz froh, dass das irgendwann mal nicht so in die Richtung gelaufen ist bei mir. Ja. Und weil ich kann machen wirklich, was ich will. Ja. Ich kann das erforschen, was ich will, auch mit meinen Problemen und alles, was ich habe damit. Aber ich muss keine Vorlesung halten, ich muss mich nicht mit Dingen beschäftigen, die mich eigentlich nicht interessieren oder die ich schon lange weiß, ja, und all diese Dinge. Ja. Also das ist nicht mein Problem. Oder dann diese ganze Politik, die da,
ja,
die da jetzt
dann noch, auch in einem diese, System diese drin, wo du
da eine Sitzung mit der UEV und was weiß ich, ja, oder mit europäischen Gremien oder Vertretern aus Deutschland oder mit wem auch immer. Und ja, also da habe ich, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich wirklich dem widmen kann, was mich wirklich interessiert und nicht irgendwie Dinge machen muss, die halt gemacht werden müssen. Aber.
Das kommt allen Zuhörern hier zugute. Wir haben natürlich mit unserem Podcast die eine oder andere Aussage, These, Behauptung, Feststellung, Erforschung, wissenschaftliche Erkenntnis, die konträr sind zu dem, was man heute als bekannt, Mainstream oder sonst was ansieht, sondern wir sind hier, man kann schon sagen, Querdenker, ja.
Im positiven Sinn
auf jeden Fall. Diesmal im positiven Sinn, ja. Aber auch mit dem Ziel, eine Veränderung zum Positiven hin, zum Besseren, zum Anderen hin. Also es soll als Hilfestellung gehen, mit weniger als Kritik an dem, was momentan ist, sondern als Ansporn, als Zündung für eine andere Denkensweise und vielleicht dann eine andere Vorgehensweise hinsichtlich der Sortenpolitik und Sortenanbau.
Ja, also das ist dann wieder der Nachteil von so einer Position, wie ich sie habe. Ich habe viele gute Ideen, aber habe nichts zu sagen und andere haben was zu sagen, aber keine Ideen.
Oder können es nicht.
Oder können es nicht gut oder nicht sind sowas von überfordert mit ihrem sonstigen Zeugs, dass sie eigentlich nicht mehr zum Wesentlichen kommen. Ne?
Ja, aber deshalb ist hier dieser Podcast auch dazu da, dass man auch irgendwann mal so ein verbales Nachschlagewerk hat, wo man nochmal sagen kann, wie war denn das? Weil das ist, ich muss selbst immer wieder die eine oder andere Episode mir mal anhören, um das Ganze immer wieder zu erfassen, weil man vergisst 95% oder 98% von dem, was man jetzt momentan gerade aufgefasst hat, das verliert man wieder. Und im anderen Kontext bräuchte man es, dann kann man es sich aber trotzdem mal anhören. Und das kann ich wohl behaupten, weil ich mit dir schon einige Jahre immer wieder hier in so Talks da zusammen bin, wo wir es noch nicht aufgenommen haben. Es macht Sinn. Es ist nicht nur irgendwie so ein Hirngespinst, sondern es ist Glied um Glied, was da ineinander hineingreift und was funktioniert, was man auch weinsensorisch immer mehr feststellt. Das passt alles. Gerade wenn man so den fränkischen Burgunder nimmt, das ist ja nicht nur jetzt was Gesprochenes, dass das eine ganz wichtige Sorte ist, sondern es ist nachweislich auch sensorisch eine extrem und hochspannende Sorte. Und ein Süßschwarz, den wir jetzt hier wieder im Programm haben, ob als Rotwein oder vielleicht demnächst noch als Rosé, das sind schon tolle Weine. Also die hatten schon berechtigterweise diesen Status, den du da jetzt wieder herausarbeitest. Also das passt schon. Heute haben wir wieder eine Sortengruppe gehabt. Heute waren wir in der Sortengruppe der Silvaner gewesen. Es war die zweite Sortengruppe nach den Pinots. Manchmal, wie bei den Pinots, werden wir mit Sicherheit nochmal dazukommen und beleuchten die aus einer anderen Sicht heraus. Aber dies war jetzt mal der Silvaner und da möchte ich eigentlich mit abschließen. Wer einen Süßschwarz mal trinken will, wie gesagt, in meiner Online-Vinothek kann man ihn finden. Und wer herausfinden will, wer alles Süßschwarz bereits anbaut, kann auf der Projektseite unter Süßschwarz mal nachschauen, welche Winzer ihn mittlerweile benefizieren. Andreas, ich sage danke. Ich denke, wir haben alles, ne?
Ich denke auch, ja.
Okay.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.